Heute zu Gast Nicole Weiss. Gemeinsam sprechen wir über ihre Arbeit als Softwareentwicklerin. So sprechen wir in dieser Folge über ihre Zeit an der THA, die Arbeit bei der Secomba GmbH und ihre derzeitigen Position bei Dropbox. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge der Hochschulkiste. Hallo Nicole, freut mich, dich hier haben zu dürfen.
Hallo Roman, freut mich auch.
Heute wollen wir mal über ein Thema reden, was, glaube ich, für die viele Informatiker hier recht interessant wird. Und zwar die Arbeit als Software-Ingenieur, Software-Ingenieurin. Und dafür habe ich auch dich hier dabei. Wie ist es, so nach einer langen Zeit wieder hier in der Hochschule sitzen zu können?
Also es ist schon ein bisschen komisch. Ich glaube, ich war das letzte Mal 2018 hier. Da habe ich mein Masterstudium abgeschlossen. Und es ist schön zu sehen, dass alles eigentlich noch genauso aussieht wie vorher. Aber es ist trotzdem irgendwie anders.
Das heißt, für dich hat sich gar nicht mal so viel hier zumindest mal äußerlich verändert, oder?
Nee, gar nicht.
Es ist immer noch genau dasselbe. Genau, da wäre es, glaube ich, gut, wenn du dich hier so ein bisschen vorstellst. Also, wir wollen ja hier über die Arbeit als Softwareentwickler reden. Da wäre es, glaube ich, gut, wenn du dich mal vorstellst, wer du bist und wo du gerade arbeitest.
Mhm. Genau, also ich bin Nicole Weiss, 30 Jahre alt. Ich komme hier aus Augsburg. Ich habe auch hier an der Hochschule mein Studium gemacht. Ich habe interaktive Medien studiert und dann im Master interaktive Mediensysteme mit Schwerpunkt auf Web und habe anschließend als Softwareentwicklerin bei der Secomba GmbH in Augsburg gearbeitet, einem kleinen Start-up, das Verschlüsselungssoftware herstellt, und arbeite als Software-Engineer bei Dropbox.
Warum ich dann auch dich genau hierhin geholt habe, also was ich richtig interessant fand, du warst hier an der Hochschule, und da ist es natürlich auch schön, dann die Leute vorzustellen, die auch dann hier irgendwie auch dabei waren. Vielleicht auch noch kurz, bevor wir über dann die Arbeit selbst reden. Wie hast du dann deine Zeit hier empfunden? War es recht angenehm? Oder?
Also ich denke, die Zeit hier an der Hochschule, also für mich war sie sehr positiv. Ich habe natürlich viele Kollegen, die an der Universität hier in Augsburg studiert haben. Und wenn man dann Gespräch ist und so ein bisschen vergleicht, dann bin ich auf jeden Fall froh, dass ich hier an der Hochschule war, weil alles doch eher ein bisschen familiärer ist. Die Gruppen sind kleiner, man hat ein besseres Verhältnis zu den Professoren und Dozenten, zumindest wenn man das möchte, kann man ja durchaus eine Art freundschaftliches Verhältnis haben. Ich denke, das ist sehr schön.
Das heißt, du hättest ja gesagt, dass du die Zeit als doch recht positiv empfunden hättest. Stand dann noch irgendwann mal die Option, an eine andere Hochschule zu gehen, oder war es eigentlich immer hier, ich will hier in Augsburg bleiben, und bereust du vielleicht ein bisschen an, vielleicht nicht eine andere Hochschule gegangen zu sein, oder hast du gesagt, das war hier so ziemlich das Optimum, was du hier hattest?
Also ich meine, ich bin jemand, ich mag Augsburg auch einfach, ich wollte allein deswegen nicht unbedingt woanders hin, aber für mich war auch damals klar, ich wollte was mit Informatik machen. Also ich wollte auch ursprünglich eine Ausbildung zum Softwareentwickler machen, habe mich dann aber dagegen entschieden und für das Studium. Und was für mich ausschlaggebend war, war vor allem damals die Kombination aus Gestaltung und Informatik, die es so eben nur in interaktiven Medien gab. Und damals gab es noch nicht viele andere Studiengänge, die es so gemacht haben. Und von dem her war das für mich eigentlich immer außer Frage.
Genau. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so viele Hochschulen in Deutschland, die genau diesen Studiengang, glaube ich, anbieten, oder?
Also ich glaube, mittlerweile gibt es da schon mehr in die Richtung, aber zumindest damals, ich hatte auch geschaut, ob es in der Art was anderes gibt, und hatte tatsächlich nichts gefunden.
Genau. Und dann hast du ja auch noch gemeint, du hast ja nicht nur deinen Bachelor in interaktive Medien gemacht, sondern auch noch den Master in wie ist das noch genau?
Interaktive Mediensysteme mit Schwerpunkt auf Websysteme.
Ja. Genau. Da ist so ein bisschen so die Frage, hast du das im Nachhinein als recht sinnvoll empfunden, auch dein Master da gemacht zu haben, oder war es mir so ein, es ist schön, Zettel zu haben, aber ob das jetzt, also die Frage, wie sinnvoll fandest du es, hier noch extra drei oder vier Semester dran sitzen?
Also wenn ich ehrlich sein soll, habe ich mich damals für den Master hauptsächlich deswegen entschieden, weil man in Deutschland in den meisten Unternehmen mehr Geld bekommt, wenn man einen Masterabschluss hat und nicht nur einen Bachelorabschluss. Jetzt im Nachhinein betrachtet hat es für mich natürlich keinen Unterschied gemacht, weil für das Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, spielt es nicht wirklich eine Rolle. Wenn ich auf die Zeit im Masterstudiengang zurückdenke, dann muss ich sagen, ich denke, ich würde es nicht nochmal machen, weil es nicht wirklich, ich würde es nicht sagen, ich habe da viel gelernt. Also wir hatten viele Projekte, natürlich ist es auch interessant, in Projekten zu arbeiten, aber wir hatten nicht wirklich Vorlesungen, in denen man noch irgendwas gelernt hat. Das waren da wirklich diese Projekte, in denen man vor sich hingearbeitet hat und gefühlt auch ein bisschen weniger Unterstützung von den Professoren hatte oder zumindest Rückmeldung. Man hat dann am Ende natürlich quasi Noten bekommen, aber das war's. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich fand den Bachelor sehr sinnvoll, den Master habe ich hier fürs Geld gemacht.
Ich hoffe dann, dass sie wenigstens die Projekte relativ interessant waren und die einfach du sozusagen die nicht für gar nichts gemacht hast.
Ja, der Großteil.
Ja. Was du natürlich auch dann hattest, wo wir dann auch noch später zum Thema Arbeit kommen, ist, du durftest ja auch wie so ziemlich jeder andere in deinem Bachelor ein Pflichtpraktikum machen. Mhm. Wo hast du dann das gemacht?
Genau, mein Pflichtpraktikum habe ich bei der Secomba GmbH hier in Augsburg gemacht. Wie ich vorhin schon sagte, war das ein Startup, gegründet 2011, glaube ich. Und die haben eben Verschlüsselungssoftware hergestellt.
Mhm. Genau, und da hast du jetzt dein Praktikum gemacht und bist dann auch dadurch, dass wir uns jetzt auch ein bisschen mehr kennen, weiß ich das natürlich auch, dass du dann auch da als Werkstudentin geblieben bist. Wie hast du es dann empfunden, neben dem Studium auch noch arbeiten zu dürfen, beziehungsweise genau wie hast du es dann eigentlich empfunden, als Werkstudentin noch nebenbei zu arbeiten?
Also ich denke, die Werkstudentenzeit war eine sehr wertvolle Zeit. Das ist was ich auch auf jeden Fall wieder so machen würde und auch jedem so raten würde, denn es ist schon ein großer Unterschied, ob man jetzt ein Projekt an der Hochschule macht, das man vielleicht auch im Team macht und vielleicht auch ein bisschen zusammenarbeitet, oder ob man wirklich in einem Unternehmen an einem realen Produkt arbeitet, reale Prozesse mitbekommt und ja so einen richtigen Arbeitsalltag. Ich denke, dass ich in dem Praktikum und in der Werkstudentenzeit schon nochmal einiges mehr gelernt habe, als nur in den theoretischen oder quasi ausgedachten Sachen an der Hochschule.
Was hättest du dann gesagt, wer waren so die Punkte, wo du gesagt hast, das habe ich nur während der Arbeitszeit gelernt, das hätte ich niemals an der Hochschule auch nur in irgendeiner Form lernen können?
Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, aber ich denke, es sind vor allem wirklich diese kollaborativen Sachen, richtig mit Git arbeiten, in einem Repository mit verschiedenen Branches und Pull-Requests, mit Review und verschiedenen Zyklen, in denen Features überarbeitet werden. Ich denke, das ist was man nicht wirklich an der Hochschule hat. Natürlich gibt es vielleicht auch mal verschiedene Branches, an denen Leute arbeiten, damit man gleichzeitig arbeiten kann. Vielleicht gibt es auch mal vereinzelte Pull-Requests, aber ich glaube, das spielt nicht wirklich so eine große Rolle. Und in der realen Welt spielt es halt eine sehr, sehr große Rolle.
Also halt die gesamte Organisation um die Softwareentwicklung selbst auch herum, weil normalerweise, wenn man jetzt ein Projekt im Bachelor oder im Master hat, da arbeitet man vielleicht mit ein paar Leuten zusammen, da muss man sich schon irgendwie organisieren, aber jeder tut so halb, was er will. Genau. Und wenn man dann in der Arbeitswelt angekommen ist, in einem richtigen Team arbeitet, das geht da natürlich nicht, weil bevor man jetzt irgendwie was entwickelt, es gibt ja immer Leute, die dann auch drüber schauen müssen, weil es kann ja nicht sein, dass irgendwie man irgendwas einbaut und dann mal später merkt, okay, das hat dann doch nicht so gepasst, beziehungsweise da gibt es ja dann immer dann irgendeinen Review-Zyklus, wo man dann sicherstellt, dass es auch dann wirklich so alles passt.
Ja, genau. Und es arbeitet vor allem auch jeder effektiv an einem Projekt mit. Und es ist nicht, wie es halt leider nun mal häufig üblich ist an der Hochschule. Man hat so 9 Leute und davon arbeiten so 2, 3 und der Rest, macht halt irgendwas. Sondern es ist wirklich, es ist einfach so ein bisschen eine andere Welt schon.
Ja. Und worauf hättest du dann gesagt, hatte ich das Studium überhaupt nicht vorbereitet? Weil du kommst ja jetzt so in ein Praktikum rein oder selbst wenn man dann vielleicht noch vom Praktikum schon als Werkstudent arbeitet, also man hat ja normal als Student jetzt nicht gerade viel Arbeitserfahrung Und du kommst in ein Unternehmen, in ein Team rein und dir wird gesagt, du darfst ja irgendwas machen. Und wo hast du gesagt, hast du dich am Anfang vielleicht ein bisschen schwer getan oder hast dann gesehen, okay, das wurde mir überhaupt nicht beigebracht, was hättest du da gesagt?
Bezogen auf die Praktikums- und Werkstudentenzeit jetzt oder allgemein?
Also fürs Erste kann man es jetzt mal auf die Werkstudententätigkeit beziehen. Also.
Gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich was gab, wo man gar nicht drauf vorbereitet wurde. Ich glaube, das einzige Beispiel, das ich gerade im Kopf habe, wäre tatsächlich erst später dann schon in der Festanstellung gewesen.
Ja, aber das heißt, das ist jetzt zumindest mal auch was Schönes hier an der Hochschule. Man hat hier ein recht praktisches Studium. Das heißt, man kriegt doch recht viel mit, was dann auch dann später gebraucht wird. Das heißt, es gab jetzt nicht irgendwie Punkte, wo du gesagt hättest, ja, mir wurde für nur irgendwelche Theorie beigebracht und im Endeffekt wurde ich ins kalte Wasser geworfen, habe genau keine Ahnung, wie überhaupt was funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab auch immer Sachen, wo man den Unterschied schon gemerkt hat zwischen Leuten, die an der Hochschule studiert haben und denen, die an der Universität studiert haben. Es gab dafür halt theoretisches Wissen, das meine Kollegen von der Universität hatten, das ich so nicht hatte. Vielleicht lag das natürlich auch daran, dass ich eben diese Kombination aus Informatik und Gestaltung schließe. Ich hatte natürlich Wissen in anderen Bereichen, das die dann wiederum nicht hatten. Aber da gab es schon so theoretische Grundlagen, die manchmal vielleicht etwas hilfreich gewesen wären. Aber ansonsten hat mir nichts gefehlt.
Genau, das heißt, dafür konntest du auch so zum Beispiel in der Gestaltung wahrscheinlich deutlich mehr mitreden als die anderen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und dann war jetzt das Studium zu Ende und dann bist du auch dort gleich geblieben oder wie lief das dann da ab?
Genau, also ich glaube, ich habe mir vielleicht 1 oder 2 Monate Pause genommen, das weiß ich gar nicht genau, aber effektiv am Ende des Studiums hatte ich meinen Arbeitsvertrag schon unterschrieben und bin dann direkt in die Festanstellung weiter.
Hat sich da irgendwas für dich verändert oder hast du im Endeffekt nur das weitergemacht, was du schon in der Werkstudententätigkeit gemacht hast, nur jetzt in Vollzeit?
Ich habe auf jeden Fall wesentlich mehr Verantwortung übernommen. Also ich denke, gerade in kleinen Unternehmen, in Startups oder allgemein Unternehmen, in denen es einfach noch nicht so viele Mitarbeiter gibt, ist das vermutlich häufiger so, dass wenn man dann festangestellt ist, man natürlich auch mehrere Aufgaben übernimmt. Und in meinem Fall war es so, dass ich sehr bald, also ich war, als ich als Werkstudent gearbeitet habe, habe ich an unserer Android-App gearbeitet. Und als ich in die Festanstellung gekommen bin, habe ich dann auch relativ schnell quasi die Android-Entwicklung übernommen als also eine Art Ownership quasi. Und es kamen dann noch andere Sachen im Laufe der Zeit dazu, wie dass ich mich um Themen, die sich mit Design beschäftigt haben, gekümmert habe, Werkstudenten etc.
Ja. Ich glaube, da wäre es ja auch noch gut zu sagen, wie groß dann überhaupt das Team war, weil du hast ja gesagt, du hast im Endeffekt, ich glaube, am Anfang konnte das mal noch als Startup betiteln, beziehungsweise als kleines Unternehmen. Wie groß war dann überhaupt das Entwicklerteam, mit dem du gearbeitet hast?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde es jetzt spontan auf so 12, 13, 14, 15, sowas um den Dreh herum Leute schätzen.
Also waren es auch dann so viele, als du angefangen hast oder dann eher, als du schon später, also um es vielleicht anders zu fassen, war das jetzt auch, nachdem du als Werkstudent da warst und dann Vollzeit angestellt warst, waren es auch dann so viele oder war es dann erst später?
Also es ist auf jeden Fall stark gewachsen. Ich erinnere mich auch noch, als ich mein Vorstellungsgespräch hatte und damals ins Büro gekommen bin, da war es quasi nur ein großer Raum, in dem vielleicht 4, 5 Leute saßen und zusätzlich noch ein kleiner Raum, in dem quasi die beiden Chefs saßen. Und jetzt gegen Ende hatten wir schon ein großes Büro mit extra Räumen für die verschiedenen Abteilungen. Also wir haben alles selbst gemacht, nicht nur die Entwicklung. Also bei uns, also bei der Secomba GmbH ging auch vieles tatsächlich über diesen Weg, dass man als Praktikant gekommen ist, als Werkstudent geblieben ist und dann in die Festanstellung gekommen ist. Wir haben also quasi am Anfang sehr viele Praktikanten und Werkstudenten gehabt und ein Großteil davon sind einfach dann als Festangestellte geblieben und dadurch ist das Entwicklungsteam stark gewachsen.
Ja, und dadurch jetzt auch, dass das Team so, naja, ich sag mal so, für Unternehmensverhältnisse doch nicht gerade so groß war, beziehungsweise es gab ja nur ein Entwicklungsteam.
Genau.
Und ihr habt es dann im Endeffekt so gemacht, dass, das schätze ich mal, die wurde auch gesagt, dass du hast dann hauptsächlich an Android gearbeitet und du warst auch dann die Hauptverantwortliche dafür, dass ihr da euch dann aufgeteilt habt und gesagt, jeder hat sein Verantwortungsgebiet und jeder arbeitet genau an dem Punkt. Oder war es mehr flexibler, wo es dann hieß, ja, du durftest auch vielleicht mal an irgendwelchen Websachen arbeiten oder?
Also ich würde sagen, anfangs war es auf jeden Fall so, dass ich mehr an Android gearbeitet habe. Ich hatte quasi mein Aufgabengebiet und das war, was ich gemacht habe. Dadurch, dass unser Entwicklungsteam aber ja relativ klein war, mussten wir uns auch immer etwas umorientieren, wenn wir wichtige Themen hatten, die bearbeitet werden mussten. Wir haben zum Beispiel relativ spontan während der Corona-Zeit, denke ich, war das, eine Microsoft Teams-Integration geschrieben. Die musste schnell fertig werden, weil natürlich viele Leute plötzlich mit Microsoft Teams gearbeitet haben. Also hat fast das ganze Team dann zusammen an Microsoft Teams gearbeitet. Später haben wir unsere iOS- und macOS-App neu geschrieben, aufgrund von verschiedenen Entwicklungen in der Apple-Welt. Und auch da hat dann der Großteil des Teams einfach umgeschwenkt, sich in die neue Technologie eingearbeitet und dann zusammen an einem Strang gezogen, um dieses Thema schnell voranzubringen.
Wie einfach war dann für dich diese Umstellung, beziehungsweise wie schwer war die dann, weil irgendwie, es ist doch, glaube ich, auch eine, also zumindest mal so jetzt als normaler Student ist es, glaube ich, so, man arbeitet immer mit irgendwelchen ein, zwei Programmiersprachen, die kann man irgendwie und dann wird man auf einmal in eine fast ganz andere Welt geworfen, wo man dann nicht gerade weiß, wie es funktioniert. Man hat ein ganz anderes Projekt. Wie war dann die Umstellung da? Oder ist es irgendwas, was man dann auch mit der Zeit lernt, dass man sagt, ja, man kriegt ein Projekt vor sich und man findet sich schon da zurecht und kann relativ schnell auch produktiv daran arbeiten? Oder wie hast du das Ganze dann gesehen?
Also ich denke, das ist tatsächlich immer von Person zu Person unterschiedlich. Ich bin immer mehr in der Mobile- und Frontend-Richtung gewesen. Da ist es, also es gibt natürlich schon Unterschiede. Ich meine, generell, den Spruch hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört, jede neue Programmiersprache ist im Endeffekt nicht wirklich ein großer Unterschied zu der ersten Programmiersprache, die man gelernt hat. Das ist mehr wie ein anderer Dialekt und da ist schon auch was Wahres dran. Also es gibt schon Sachen, die man neu lernen muss, Konzepte, die es in neuen Sprachen vielleicht nicht gibt, aber grundsätzlich ist es im Normalfall nicht sehr schwer, sich in eine neue Sprache einzuarbeiten. Natürlich ist es manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen nervig, weil man gerne das machen würde, was man kann und was man mag. keine Frage, aber Es ist schon in Ordnung und wenn man die ersten ein, zwei Mal ins kalte Wasser geworfen wurde, ja, dann gewöhnt man sich auch dran. Ja.
Was aber auch wahrscheinlich der Fall war, dass man, oder wie hast du das gesehen, dass die Projekte natürlich, wenn man im einen Team arbeitet, dann sind die Projekte auch wahrscheinlich alle relativ ähnlich aufgebaut. Also die Struktur, sage ich jetzt auch mal, denn diese Software-Architektur dahinter ist auch wahrscheinlich relativ dann ähnlich in allen Projekten oder?
Ja, genau. Also bei Secomba haben wir effektiv nur ein Produkt gehabt. Also stimmt nicht ganz, wir hatten zwei Produkte, aber unser Hauptprodukt war Boxcryptor. Und hauptsächlich haben wir natürlich an diesem Produkt gearbeitet, auf den verschiedenen Plattformen, aber das Produkt war natürlich in der Funktionalität grundsätzlich das gleiche. Und dadurch wussten wir, was wir machen, was wir alles brauchen. Natürlich hat man das dann auch alles immer ein bisschen weiterentwickelt. Man hat aus den Fehlern der alten Projekte gelernt, aber grundsätzlich war es sehr ähnlich.
Ja. Du hast ja auch angesprochen, ihr wart in einem kleinen Team und wie sehr wurdest du dann als normale Softwareentwicklerin in den Entscheidungsprozess eingezogen? Wie viel Verantwortung hattest du dann da?
Also wir hatten sehr flache Hierarchien. Ich hatte quasi einen Vorgesetzten, der so als Ansprechpartner für die Entwicklungsabteilung da war, und darüber saß dann quasi unser Gründer. Und natürlich sind die wichtigsten Entscheidungen von oben gekommen, aber es war auch immer so, dass man auch als normaler Entwickler, sage ich jetzt mal, mitreden konnte. Natürlich mit nicht ganz so viel Entscheidungskraft, aber die Meinung hat auf jeden Fall immer gezählt. Und es gab schon viele Sachen, die ich selbst entscheiden konnte. Also ich habe irgendwann eigentlich komplett selbstständig entschieden, was auf Android gemacht werden muss und was als nächstes ansteht. Ich habe mich irgendwann auch, ich war irgendwann auch die Hauptverantwortliche für alles, was mit UI-Design zu tun hatte. Da habe ich mich dann auch im Normalfall durchgesetzt. Also, ja.
Hast du das selbst als was Positives empfunden oder hättest du gesagt, es war auch ein bisschen nervig, dass du als auch relativ viel Verantwortung einfach so auf dich aufnehmen musstest? Also ich glaube, das unterscheidet sich auch von Person zu Person, was man macht, aber ob man es mag oder nicht, aber wie hast du es dann persönlich empfunden?
Also ich persönlich habe es als sehr positiv empfunden. Es birgt natürlich auch Risiken. Ich habe auch mal was in den Sand gesetzt. und natürlich fühlt man sich dann sehr schlecht, aber man lernt auch definitiv daraus. Aber generell ist es, ich würde sagen, es ist einfach ein sehr gutes Gefühl, wenn man auch wirklich weiß, was für einen Stand man im Unternehmen hat.
Genau, und dann, bevor wir jetzt auch zu deiner derzeitigen Arbeit bei Dropbox kommen, war auch noch so ein interessanter Punkt, das hast du auch ja vorher erwähnt, dass du dich dann irgendwann mal dann später um die ganzen Praktikanten und Werkstudenten gekümmert hast. Also das ist natürlich auch interessant für unsere Zuhörer, dass du vielleicht auch da erzählst, wie es vielleicht für dich, normalerweise kennt man es ja eher als Student, dass man ja der ist, der dann der Werkstudent ist. Da wäre es ja, glaube ich, auch interessant, das dann von dir zu hören, wie es jetzt war als sage ich mal, die Betreuerin oder Chefin von den Ganzen zu sein.
Mhm. Hast du vielleicht spezifische Fragen?
Was halt irgendwie, glaube ich, auch so ein recht interessanter Punkt sind die ganzen Bewerbungen zu Unternehmen, weil normalerweise, wenn man jetzt sich mal irgendwo bewerbt hat und das dann doch nicht so gut gelaufen ist, beziehungsweise es kommt ja recht häufig vor, dass man von Unternehmen dann irgendwie entweder so eine super generische Absage bekommt, dass ich danke, aber wir brauchen dich nicht. Oder was halt auch noch manchmal schlimmer ist, aber was halt auch noch vorkommt, also man kriegt überhaupt keine Antwort zurück. Das war auch da, wo wir uns dann im Endeffekt kennengelernt haben, dass du auch meine Vorgesetzte warst. Das ist ja, glaube ich, auch noch recht interessant auch und ich auch da weiß, dass du auch tatsächlich die Bewerbungen dann selbst durchgelesen hast beziehungsweise auch dann entschieden hast. Das ist, glaube ich, recht interessant zu wissen. Was hättest du gesagt, was wären so die Punkte, was für dich so kritische, also Ausschlagskriterien waren, wo du gesagt hättest, dich hätte ich jetzt nicht genommen.
So gleich, okay.
Ja.
Also generell kommt es natürlich auch immer so ein bisschen, also Angebot, Nachfrage, klingt blöd, aber ist da tatsächlich ein großer Punkt. Ich habe mir tatsächlich jede Bewerbung genau angeschaut selbst und habe dann überlegt, gerade, also wenn man jetzt weniger Bewerbungen bekommt und unbedingt jemanden haben will, dann achtet man vielleicht nicht so auf die Details, aber wenn man jetzt beispielsweise nur einen Praktikanten einstellen will und man bekommt 25, 30 Bewerbungen oder vielleicht mehr, dann sind es natürlich die Details, auf die man achtet. Und dann überzeugen zum Beispiel Projekte, die man angibt, die man gemacht hat. Natürlich hat wahrscheinlich jeder Student Projekte gemacht, aber wenn der eine natürlich schreibt, ich habe schon das gemacht und an dem gearbeitet und der andere schreibt gar nichts dazu, dann nimmt man halt lieber den, der einem schon sagt, hey, ich habe das gemacht. Und ansonsten klingt vielleicht komisch, aber wenn eine Bewerbung so komplett generisch geschrieben ist, also quasi Copy-Paste von einem Unternehmen zum anderen, dann fällt einem das irgendwann auf und dann macht einen das natürlich auch ein kleines bisschen weniger attraktiv, muss ich jetzt mal sagen. Ansonsten, wenn man eine Bewerbung schreibt, ich würde sagen, macht euch keinen Stress. Also ich habe nie geschaut, ob da jetzt Rechtschreibfehler sind oder Noten haben mich auch nicht so interessiert. Natürlich, wenn jemand ein Zeugnis mit reingepackt hat, dann schaut man da auch drauf. Deswegen im Zweifelsfall vielleicht eher weglassen. Also wenn dann da eine Note war, die vielleicht relevant war und die war nicht so gut, dann habe ich das auch angesprochen, einfach weil es war ja da. aber generell versucht authentisch zu sein und ihr selbst. Ich glaube, das ist das, was mich persönlich auf jeden Fall immer am meisten überzeugt hat. Ja.
Das ist ja auch recht interessant zu hören, weil normalerweise sowas bekommt man meistens nie mit, weil selbst wenn man dann vielleicht auch so bei einem Gespräch war, kriegt man halt diese Absage, aber meistens kriegt man auch nicht dazu mit, ja, warum gab es diese Absage, sondern ist es mehr so ein, danke, dass du da warst, leider brauchen wir dich nicht, aber es ist ja auch noch gut zu hören, dass man zum Beispiel dann, selbst wenn man dann als Student vielleicht keine richtige Arbeitserfahrung hatte, aber dafür dann auch selbst an irgendwelchen Projekten gearbeitet hatte, dass man die auch einfach mit angibt und sagt, ja, ich habe vielleicht meine Projekte, ich stelle sie öffentlich. Und dann kann man das natürlich auch sehen und der sieht auch dann zum Beispiel die Person, die dann das Ganze sich auch reviewt.
Es muss gar nicht unbedingt öffentlich sein. Einfach anzugeben, ich habe das und das schon gemacht, das reicht. Und zwar ist das schon, wenn was verlinkt war, ich muss sagen, gerade wenn man mehrere Bewerbungen hat, dann schaut man da auch nicht unbedingt rein. Aber einfach zu sehen, okay, die Person will wirklich was von sich erzählen, das reicht dann meistens schon.
Ja, besser als irgendeine, sag ich mal, wie du es auch erzählt hast, relativ generische Bewerbung, wo halt im Endeffekt, die man für vielleicht auch an mehrere Unternehmen einfach versendet hat und im Endeffekt nur den Unternehmensnamen ausgetauscht hat.
Ich kann übrigens auch den Tipp geben, also ich bin auch öfter gefragt worden, hey, warum hat es denn nicht geklappt? Was war dann das Problem an meiner Bewerbung? Und das Problem ist da tatsächlich, man darf da, also eigentlich kann man gar nichts dazu sagen, weil das natürlich auch rechtliche Dinge sind. Wenn man jetzt irgendwas antwortet, dann kann die Person das vielleicht diskriminierend empfinden oder keine Ahnung. Deswegen ist es tatsächlich schwierig. Eigentlich darf man nichts sagen, was der Grund für die Absage war. Aber was ihr vielleicht machen könnt, ist einfach zu sagen, hey, gibt es was ich hätte besser machen können? Kann ich was an meiner Bewerbung verbessern? Und dann kann man vielleicht auch sagen, hey, pack doch mal Projekte rein oder versuch doch mal ein bisschen mehr von dir selbst zu erzählen in der Bewerbung. Also ich glaube, sowas könnt ihr vielleicht machen, wenn ihr eine Absage kriegt und wenn ihr Glück habt. Und da sitzt jemand, der vielleicht wie in meiner Situation ist, das noch nicht allzu lange macht, dann ist er auch nett und antwortet.
Ja gut, das muss man auch sagen, das war ja bei einem kleinen Unternehmen. Ich glaube, bei irgendwelchen großen Unternehmen ist es ja so, die haben eine eigene Abteilung dafür, da spricht man auch nicht mit den Entwicklern selbst, also beziehungsweise vielleicht erst dann irgendwann mal später.
Ja, aber zumindest bei kleineren Unternehmen, also ich kann auch sagen, auch wenn ihr in so ein Gespräch geht, ich als Person, die dieses Gespräch führe, war meistens wahrscheinlich fast genauso aufgeregt wie ihr, zumindest bei den ersten Malen. Das hat sich dann auch irgendwann gelegt, natürlich, aber ich glaube gar nicht, wie oft ich Bewerbungsgespräche geübt habe, bevor ich das erste Mal selbst eins geleitet habe.
Dann vielleicht noch so als letzter Punkt. Vielleicht klingt es ein bisschen klischeehaft, aber es ist, glaube ich, auch für Informatiker wichtig. Wie wichtig waren Soft Skills? Was hättest du da gesagt? Weil das ist irgendwie immer so ein Klischee, was man doch nachsagt. Die Frage, ob stimmt oder nicht, ist jetzt eine andere. Aber wie sehr hast du es dann jetzt auch empfunden, wie wichtig für dich auch nicht nur das technische Wissen war, sondern auch die Soft Skills? Weil in einem Unternehmen arbeitet man normalerweise als Team und das bringt ja einen dann auch nichts, wenn halt jemand dran sitzt und nicht mit anderen Leuten kommunizieren kann beziehungsweise auch zusammenarbeiten kann.
Also ich muss sagen, für mich persönlich war es sehr wichtig. Und es war natürlich auch wichtig, dass die Leute ins Team passen, klar, weil unser Ziel ja eigentlich auch war, die Leute über einen längeren Zeitraum dann im Unternehmen zu behalten. Ich weiß, bei den ersten Bewerbungsgesprächen, die ich geführt habe, die habe ich noch nicht alleine gemacht, da hatte ich noch jemanden, der quasi bei mir war, der das davor gemacht hat und mir beigestanden ist und mir auch bei der Entscheidung geholfen hat. Und ich weiß, wir haben auch auf jeden Fall mal jemanden genommen, der technisch komplett überzeugt hat, wo ich mir menschlich aber vielleicht nicht so ganz sicher war. Und natürlich hat das Praktikum dann schon geklappt, aber man hat schon auch gemerkt, dass einfach was gefehlt hat. Und bei den darauffolgenden Gesprächen habe ich da dann tatsächlich schon mehr drauf geachtet, dass die Person auch gut rüberkommt, dass man das Gefühl hat, man kann zumindest ein bisschen auf einer Wellenlänge sein. Natürlich ist es immer schwierig, weil die Leute sind unglaublich nervös und machen das vielleicht auch zum ersten Mal. Aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man zumindest merkt, dass die Person ein kleines bisschen gut kommunizieren kann und das Team passt.
Ja. Dann hast du ja jetzt auch erwähnt, also du hast ja auch mal von gesagt, du arbeitest ja gerade als Software-Engineer bei Dropbox. Das ist ja jetzt auch ein Jahr her. Das hat man tatsächlich auch bei uns hier im Radio gehört, dass dann die Secomba GmbH dann auch Dropbox dann, sagen wir mal, gejoint ist. Und jetzt bist du halt in einem riesigen Software-Konzern. Das sind nicht nur, das Unternehmen hat jetzt nicht nur 30 Personen und das Entwicklungsteam besteht aus 10 bis 15 Personen, sondern es sind deutlich mehr. Und war das jetzt für dich eine große Umstellung? Bist du immer noch im gleichen Team geblieben oder hat sich da irgendwas verändert? Also zumindest mal in dem Punkt.
Also die Umstellung war auf jeden Fall groß. Das Team ist mehr oder weniger das gleiche geblieben. Also wir sind immer noch, wir sind quasi ein Unterteam in der Teamstruktur von Dropbox. Wir sind jetzt auch eigentlich aufgeteilt auf zwei verschiedene Squads. Also wir haben jetzt auch zwei Manager, nicht nur einen Manager. Aber effektiv sind wir immer noch die gleichen. Wir achten auch nicht so wirklich darauf, dass wir zwei Teams sind. Wir arbeiten trotzdem immer noch genauso miteinander wie zuvor. Wir arbeiten auch teilweise mit dem anderen Team dann zusammen. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Das geht mehr so, wir haben halt zwei Manager, deswegen sind wir zwei Teams. Aber wir arbeiten genauso wie vorher. Aber natürlich gibt es viele, viele Sachen, die sich auch geändert haben. Allein schon von den Verantwortlichkeiten natürlich. Ich mache jetzt nicht mehr das, was ich vorher gemacht habe. Ich kümmere mich nicht mehr um Produktsachen, weil dafür haben wir jetzt eine Person. Ich kümmere mich nicht mehr um UI-Design, weil dafür haben wir jetzt Designer. Natürlich arbeite ich dann vielleicht mit denen zusammen, aber grundsätzlich bin ich jetzt einfach Entwickler. Und diese ganzen Zusatzsachen, die ich vorher in diesem kleinen Unternehmen übernommen habe, weil wir keine extra Leute dafür haben, dafür haben wir jetzt einfach Leute.
Ja. Das heißt, das, was du jetzt gesagt hättest, was für dich so am meisten verändert hat, war jetzt wirklich vielleicht in kleinen Unternehmen hat es mal so, dass man mehrere Verantwortlichkeiten hat, weil es gibt öfters nicht genug Personen dafür. Und dann heißt es, ja, ich mache die Entwicklung und das Design. Und jetzt hast du halt eine riesige Designabteilung, die sich nur darum kümmert. Man arbeitet sich damit auch mit denen zusammen, aber jeder hat jetzt so, würdest du sagen, seine eigenen Verantwortlichkeiten und man kümmert sich nur um diese oder wie sieht das Ganze da aus?
Ja, das trifft es relativ gut, genau.
Genau. Unterscheidet sich irgendwie noch die Arbeit jetzt von einem kleineren Unternehmen, wo du bisher da warst und denen, wo du jetzt drin bist? Gab es irgendwie auch andere Sachen, wo du gesagt hättest, ja, da ist ein großer Unterschied da, dazwischen? Oder gibt es auch Punkte, wo du gesagt hast, im Endeffekt, das ist für dich gleich geblieben?
Ich denke, was sehr faszinierend ist im Unterschied, dadurch, dass wir vorher, also ich habe jetzt in, beide Unternehmen sind Unternehmen, die hauptsächlich an ihrem Produkt oder an ihren Produkten arbeiten. Die machen, also keins der Unternehmen hat quasi Auftragsarbeiten für Kunden gemacht. Dadurch ist es ja im Prinzip relativ ähnlich. Und vorher war es so, wir hatten nicht wirklich das Budget oder die Ressourcen, auch vor allem die menschlichen Ressourcen, um mal was Neues zu machen, ein neues Feature zu entwickeln. Wir hatten genug zu tun, einfach das, was wir schon hatten, am Laufen zu halten und zu versuchen, es auf einem technisch aktuellen Stand zu halten. Und das hat sich tatsächlich sehr geändert. Bei Dropbox liegt der Fokus eher auf, wir machen neue Sachen. Wir bauen ein neues Feature ein, wir sowas in der Art. Und natürlich gibt es auch Sachen, wir nennen es dann KTLO, also Keep the Lights On, wo man an alten Sachen arbeitet, um zu schauen, dass es nicht kaputt geht oder irgendwelche Migrations macht. Aber der Fokus hat sich da auf jeden Fall komplett gedreht.
Das heißt, es geht ja jetzt mehr um die Entwicklung neuer Features und nicht mehr, also dadurch, dass ich auch bei der Secomba als Werkstudent gearbeitet hatte, vieles war ja auch Maintenance, aber das gehört ja dazu, weil das Produkt muss ja am Laufen gehalten werden. Es kann nicht sein, dass irgendwie halt irgendein, vielleicht sage ich jetzt mit der Android-App oder die iOS-App einfach nicht funktioniert.
Genau, ja.
Was sich auch noch geändert hat, ist jetzt, du bist ja jetzt nicht mehr nur in einem lokalen Unternehmen hier in Augsburg, sondern Dropbox ist ja international. Hat sich da was verändert? Was ja auch noch interessant ist, seid ihr dann das einzige Team in Deutschland oder gibt es dann neben euch noch irgendwelche anderen Personen, die hier auch arbeiten?
Also wir sind auf jeden Fall das einzige Entwicklerteam in Deutschland. Mhm. Es gibt noch vereinzelt ein paar andere Mitarbeiter. Ich glaube, aus der Sales- und Marketing-Abteilung. Es sind aber nicht viele. Ich glaube, es gab vorher so vielleicht 10 Leute in Deutschland, wenn überhaupt. Das führt natürlich dazu, dass man mit Leuten aus vielen verschiedenen Zeitzonen zusammenarbeitet. Das ändert natürlich die Arbeitsweise. Also wir hatten vorher bei Secomba hatten wir eine Kernarbeitszeit von 10 bis 15 Uhr und ansonsten Gleitzeit, aber du warst natürlich trotzdem auf diesen,
ja.
Also im Normalfall hast du halt jeden Tag so ungefähr um die gleiche Zeit gearbeitet. Und jetzt ist es so, an Tagen, an denen ich nur mit meinem Team zusammenarbeite, dann mache ich das vielleicht auch, fange früh an, hör mal nachmittags rum auf, aber oft hat man natürlich dann auch Meetings mit Leuten, die vielleicht erst aufstehen, wenn bei uns schon Nachmittag ist. Und dann verschieben sich natürlich die Arbeitszeiten auch sehr. Man muss auf jeden Fall flexibler werden. Da muss man auch ein bisschen reinkommen. Das dauert ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt hat. Vielleicht hat man auch mit manchen Leuten Meetings mitten in der Nacht, weil da halt der Großteil der Leute sitzt und wir sind halt nur ein kleiner Teil.
Das heißt, ein großer Teil deiner Arbeitskollegen, mit denen du auch deine Zusammenarbeit, also der jetzt halt natürlich jetzt auch nicht in Deutschland ist, sondern irgendwo außen sitzt, ist dann irgendwo in Amerika an der Westküste. Oder?
Ich glaube, es sind überall verteilt. Hm. Also der Großteil auf jeden Fall Amerika. Wir haben Leute aus Dublin. Wir haben, wir bauen gerade mehr oder weniger unser europäisches Headquarter in Polen auf. Das ist dann natürlich für uns zeitzonentechnisch wesentlich besser. ich hatte einen Kollegen aus Singapur, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der war dann natürlich in die andere Richtung Zeitzonen verschoben.
Ja. Auch noch so ein interessanter Punkt, den du auch gebracht hast, was du auch so zum Teil mit den ganzen Meetings erwähnt hast. Man sagt ja gern Silicon Valley Unternehmen nach, dass sie auch so eine eigene Arbeitskultur haben, die besonders auch dann dadurch sich ausprägt, dass man eine sehr große Flexibilität und Freiheiten hat. Wie schätzt du das jetzt mit den was du jetzt auch dort gearbeitet hast, ein? Wie du das Ganze empfunden hast?
Ja, also man ist auf jeden Fall flexibler. Das ist auf jeden Fall was stimmt. Das betrifft ganz verschiedene Sachen, ob das jetzt ist, wann du arbeiten möchtest, ob du in der Früh anfängst, dann vielleicht mal 2 Stunden Mittagspause machst, weil du noch Sport machst und dann abends weiterarbeitest oder ob du dir spontan mal einen Urlaubstag nimmst, ob du 3 Wochen am Stück mal eben nicht da bist. Natürlich musst du schauen, dass das mit den Projekten zusammenpasst, aber generell gibt es bei uns auch unbegrenzte Urlaubstage. Mhm. Solange es einen Grund dafür gibt und der Manager es approved, kannst du sie haben. Es gibt auch viele Sachen, die für uns Deutsche vielleicht sehr offensichtlich sind, an die Amerikaner so noch gar nicht gedacht haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch On-Call, also Rufbereitschaft. Mhm. Theoretisch gibt es einen On-Call-Schedule, wo jeder alle paar Wochen mal eben On-Call ist und dann die ganze Zeit über erreichbar sein muss, natürlich auch nachts. Man hat aber auch jeder seinen eigenen Pager, durch den man theoretisch die ganze Zeit über gepaged werden kann. Ich glaube nicht, dass das so häufig passiert, aber wenn jetzt zum Beispiel in dem Projekt, für das ich die Ownership habe, irgendwas passiert und der On-Call weiß nicht weiter, könnte es theoretisch sein, dass ich gepaged werde, selbst wenn ich kein On-Call bin.
Ja.
Und als es aufgekommen ist, ist natürlich auch aufgekommen, dass in Deutschland oder in Europa man extra bezahlt wird für On-Call-Zeiten und für Einsätze in On-Call-Zeiten. Das ist bei denen nicht so. Und es wurde dann von uns natürlich auch die Frage gestellt, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich 15 Minuten gearbeitet habe? Runde ich das auf? Runde ich das ab? Schreibe ich das genau rein? Und dass unser Manager die Frage weitergegeben hat an die amerikanischen Teams, haben die erstmal gelacht und meinten, auf diese Frage sind die in all den Jahren noch nicht ein einziges Mal gekommen. Weil das interessiert die gar nicht. Die schreiben halt irgendwas auf und die vertrauen sich gegenseitig und das passt dann schon.
Genau, also amerikanisches Arbeitsrecht ist nicht europäisches Arbeitsrecht, beziehungsweise auch nicht deutsches Arbeitsrecht.
Also natürlich hat es viel mit Arbeitsrecht zu tun. Ich glaube, unser Arbeitsrecht schränkt da auch ein Stück weit mehr ein, als das vielleicht cool ist manchmal. Aber es ist auch einfach die Mentalität. Ich habe auch Kollegen, die haben noch nie Urlaub eingetragen. Wenn sie nicht da sind, dann blocken sie halt ihren Kalender und das passt schon.
Ja. Ich glaube, sowas hätte man sich in den deutschen Unternehmen nie vorstellen können, dass man einfach sagt, so, ja, ich bin halt nicht erreichbar, ob es jetzt Urlaub ist oder irgendwas anderes, weiß keiner.
Ja.
Vielleicht dann auch so noch als letzter Punkt, wie sehr hat sich dann für dich dein Alltag im Vergleich zu früher verändert? Hat sich da irgendwas groß verändert oder arbeitest du eigentlich immer noch so, wie du bisher gearbeitet hast, oder sagst du, ich nutze diese Flexibilität vollkommen aus und mache?
Ich nutze sie schon aus. Ich muss sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir mal einen Wecker stelle, ist sehr, sehr gering. Nur wenn ich wirklich in der Früh halt irgendeinen Termin habe, was jetzt aber nicht oft passiert. Das heißt, mein Tag ist wirklich sehr entspannt. Ich stehe auf, wenn ich wach bin, frühstücke, fange irgendwann an zu arbeiten und hör irgendwann auf zu arbeiten, wird gesagt. Manchmal mache ich halt auch einfach dann so mittendrin irgendwas. Du hast halt die Flexibilität, du kannst dich mit Freunden einfach so treffen, wenn sie sagen, hey, ich bin in der Nähe, sagst du, ja, ich habe gerade kein Meeting, klar, lass uns was machen. Und dann arbeite ich halt abends nochmal.
Ja.
Das ist schon super. Natürlich hat es aber auch immer alles Nachteile. Also wenn ich jetzt später aufstehe und später anfange zu arbeiten und spontan dann jemand sagt, hey, 15 Uhr, ich habe jetzt Feierabend, willst du was machen? Und ich habe dann halt noch nicht so lange gearbeitet und hab abends aber vielleicht noch was anderes vor, dann nimmt es auch ein bisschen, also es hat schon auch Nachteile, aber es ist auf jeden Fall alles viel, viel entspannter.
Also das heißt, das hängt ja auch sehr viel mit der Selbstorganisation zusammen, wie man es dann auch selbst gestalten will, weil es gibt aber wahrscheinlich auch so, höchstwahrscheinlich auch eine gute Anzahl Menschen, die einfach sagen, ja, ich will Struktur haben, ich mache sie mir selbst.
Natürlich, ja.
Wenn man aber dann selbst sagt, ja, mir ist Struktur jetzt nicht so wichtig, beziehungsweise ich mache es halt so, wie es mein Körper will, ich stehe auf, wann ich will, dann macht man es halt auch.
Genau.
Das ist ja, glaube ich, auch relativ gut, dass man dann...
Aber man muss auf jeden Fall auch auf sich selbst achten,
ja,
dann. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass man dann, dadurch, dass man keine Zeit trackt und dass man nicht unbedingt feste Arbeitszeiten hat, muss man schon schauen, dass man dann halt nicht jeden Tag 10, 11 Stunden arbeitet, weil der Laptop steht sowieso im Wohnzimmer und dann, keine Ahnung, nimmst du ihn noch mit auf die Couch? Ich weiß nicht.
Genau, und dann vielleicht noch so als, um das Ganze hier abzurunden, du hast ja jetzt zwei Arbeitswelten gesehen. Zum einen hattest du ein kleines Unternehmen, wo es doch recht familiär war. Man hatte nur ein Entwicklungsteam. Und auf der anderen Seite hast du halt, wenn wir jetzt auch mal von Dropbox selbst weggehen, einfach nur einen großen Konzern. Dabei noch jetzt, sag ich mal, einen amerikanischen Konzern. Wie hättest du jetzt für dich entschieden, wenn du jetzt nochmal die Entscheidung hättest, du könntest jetzt in einem kleinen Unternehmen arbeiten oder halt in so einem großen, ähnlich zu Dropbox. Das muss ja nicht Dropbox selbst sein. Wo hättest du dann gesagt, wäre so dein persönlicher Favorit, beziehungsweise kannst du das überhaupt für dich selbst entscheiden oder würdest du dann sagen, ja, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber...
Schwierig. Also es hat auf jeden Fall beides seine Vor- und Nachteile. Es gibt Sachen, die ich an dem kleinen Unternehmen wesentlich besser fand. Es gibt auch Sachen, die ich jetzt besser finde.
Das heißt, du hättest jetzt auch für dich entschieden... Beides ist eigentlich, hat so seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile. Du hättest jetzt auch für dich gesagt, du könntest dich dann nicht wirklich dafür entscheiden, oder hast du gesagt?
Also es ist ja jetzt ein bisschen über ein Jahr her, dass wir zu Dropbox gekommen sind. Und in den ersten halben Jahr hätte ich sehr genau gewusst, was ich antworte. Dann hätte ich gesagt, ich will auf jeden Fall zurück zu dem kleinen Unternehmen. Es war schon... Auf jeden Fall.
Eine Umstellung.
Ich hatte ja vorher einen sehr, sehr festen Platz im Unternehmen. Ich hatte viele Verantwortlichkeiten, viele Aufgaben und vieles davon ist natürlich weggefallen. Und dann sucht man natürlich erstmal seinen Platz. Und ich habe meinen Platz lange gesucht, gerade weil ich eben auch die Sachen mit Design gemacht habe und mit den Werkstudenten. Und weil das schon Sachen waren, die ich gut fand und die dann komplett weg waren. Aber ich habe meinen Platz gefunden und jetzt finde ich beides wirklich sehr gut. Es gibt immer noch Sachen, die ich sagen würde, die vermisse ich an dem kleinen Unternehmen, aber ich bin auch sehr zufrieden, wie es jetzt ist.
Ja. Das klingt doch schon mal als recht guter Abschluss. Damit auch danke, Nicole, dass du auch heute hier dabei warst und damit sehen wir uns bei der nächsten Folge der Hochschulkiste.